Hallo und herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein Name ist Patricia Faschee und ich bin Bibliothekarin. Hinterm Tresen erfahrt ihr alles aus der wunderbaren und vielseitigen Welt der Bibliotheken. Langweilig, denkt ihr? Ganz im Gegenteil, denn ich behaupte, alles, was draußen in der Welt passiert, findet sich auch in Bibliotheken wieder. Zusammen mit meinem Team stellen wir euch unsere Arbeit vor, haben Menschen aus der Öffentlichkeit zu Gast und andere Bibliotheken, die hier zu Wort kommen. Mein heutiger Gast hinterm Tresen ist Wolfgang Kaiser. Wolfgang ist Bibliothekar und macht gerade seinen Master in sozialer Arbeit, also ist sehr breit aufgestellt. Warum ich Wolfgang eingeladen habe? Mich beschäftigt seit einiger Zeit das Thema Armut und wie gewähren eigentlich Bibliotheken Menschen, die aus sozial sehr niedrigen Schichten kommen, eigentlich den Zugang zu ihren Bibliotheken? Sind wir wirklich so niedrigschwellig, wie wir immer denken und auch vermitteln wollen? Oder haben wir da doch Hürden und Bedenken und Vorbehalte? Genau, das sind alles so Fragen, die ich mit Wolfgang einmal besprechen möchte. Und ich bin sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat. Er hat auch einige Artikel dazu veröffentlicht, die wir natürlich dann in den Shownotes noch einmal veröffentlichen werden. Ja, seid gespannt auf das Gespräch mit Wolfgang. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Okay, ja, hallo, herzlich willkommen hinterm Tresen. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Kaiser. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen hier bei uns in Schwarzenweg hinterm Tresen.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Wolfgang, ich möchte mit dir heute darüber sprechen, weil du scheinst mir ein Experte dafür zu sein, nachdem ich recherchiert habe, zur Niedrigschwelligkeit und zur Zugänglichkeit in öffentlichen Bibliotheken für alle. Mich beschäftigt dieses Thema eigentlich schon ein bisschen länger, aber jetzt ganz besonders schon länger in der Corona-Zeit, weil wir ja eigentlich nicht wirklich zugänglich sind. Wir sind geschlossen oder viele Bibliotheken sind geschlossen, bieten nur einen Lieferservice an oder sind eben nur sehr eingeschränkt zu nutzen. Und es gab diesen Bibliothekspolitischen Bundeskongress, Orte der Partizipation und des gesellschaftlichen Zusammenhalts war ein Thema. Und dazu würde ich mich gleich gerne einmal mit dir austauschen, eben auch im Hinblick auf diese Niedrigschwelligkeit und Zugänglichkeit für alle. Ich finde, das spielt in diese Fragestellung rein. Aber erstmal möchte ich dich bitten, dich einmal vorzustellen, weil du hast einen sehr interessanten Werdegang.
Ja, mein Name ist Wolfgang Kaiser. Ich bin Diplombibliothekar. Das ist das, was ich studiert hatte 2007 an der Fachhochschule in Potsdam und habe dann in verschiedenen Bereichen war ich tätig, auch außerhalb der Bibliothekswelt in den letzten Jahren. Ich war zuletzt zum Beispiel Sozialarbeiter in einer städtischen Notunterkunft in München oder eben auch schon im Bereich der Erwachsenenbildung Richtung E-Learning tätig und auch mit Schülern gearbeitet an Schulen als pädagogischer Mitarbeiter und eben durch die verschiedenen Auslandspraktika habe ich da so eine Nähe zu Frankreich oder zur französischsprachigen Welt entwickelt, ja. auch die Bibliothekswelt kennengelernt durch den Aufenthalt als Gaststudent an der Hochschule in Paris und fand es eigentlich eine sehr spannende Erfahrung, weil es dann doch ein bisschen anders dort organisiert ist, zugeht und fand es eine gute einen guten Perspektivenwechsel, das auch mal kennengelernt zu haben.
Wie geht es da anders zu? Was sind die Unterschiede, so ganz spontan?
Naja, es ist insgesamt durchaus zentralistischer, aber es scheint aus meiner Sicht, das war zumindest damals so, jetzt scheint es vielleicht nicht mehr so zu sein in Deutschland, aber damals wurden recht viele Bibliotheken gebaut, zusätzlich noch Stadtbibliotheken, Vorstadtbibliotheken. Da wurde damals ganz viel gemacht und das habe ich so damals, das war so 2007, 2008, 2009, 2010, wo ich auch da wieder auf Besuch war, recht viel gebaut eigentlich und sehr imposante Vorstadtbibliotheken aus Glas und verschiedene Sachen. Das habe ich jetzt so jetzt hier eher nur von den Großstadtbibliotheken in Stuttgart oder irgendwo anders in Erinnerung.
Okay, ist interessant.
Und ansonsten, ja, es ist auch ein gutes Netz da an Bibliotheken gewesen, was jetzt die Stadt und so weiter angeht. Und ja, also der Gedanke eben ist, vielleicht ist es einfach so, dass die, weiß nicht genau, wie man das so kennzeichnen sollte, aber es war zumindest mein Eindruck, dass da, dass die da nicht sparen an Personal, sage ich mal, oder so, wie es vielleicht damals in der Zeit, als ich dort war, in Deutschland eher der Fall war, dass da vielleicht nicht so die Stellenangebote da waren, wie es jetzt vielleicht eher in Deutschland der Fall ist.
Und du machst ja jetzt oder hast einen Master gemacht auch im Bereich soziale Arbeit, ne? Ist das
Ja,
schon,
richtig.
ja, genau. Und ist das dann
Und
jetzt eher was, wo du dich hinorientierst, oder ist das?
wie gesagt, es ist einfach so würde ich es jetzt auch sagen, dass ich verschiedene Interessen habe. Und das heißt nicht, wenn jetzt das eine Interesse abflaut, weil ich jetzt da beruflich, sage ich jetzt mal, in der sozialen Arbeit tätig bin, dass ich dann mich für das an. Es ist erstaunlich jetzt gewesen, dass eben dieses Über, das, was auch vor allem in den USA zu beobachten ist, dass es da Studiengänge gibt, die speziell dieses Interdisziplinäre anbieten, soziale Arbeit und Bibliothekswissenschaften. Das gibt es dort an mindestens drei Hochschulen, habe ich da im Rahmen in der Hausarbeit herausgefunden. Und das Gleiche eben auch im Pädagogischen. Nicht nur wie jetzt da an der Hochschule in Leipzig als Master-Schwerpunkt Bibliothekspädagogik, sondern richtig Teacher Librarian für Schulbibliotheken, ein Studiengang oder eben das Pädagogische noch viel mehr herausgestellt wird. Und deswegen würde ich mich jetzt gar nicht so eine bestimmte Richtung verorten. Ich denke, ich bin jetzt spezialisiert für verschiedene Dinge. Es wird mir jetzt mehr und mehr klar, nachdem ich mich mit dieser Thematik durchaus befasst habe, die letzten Jahre.
Ja, stimmt. Also ich denke auch oft, dass man viel interdisziplinärer arbeiten sollte. Also gerade im Bereich Pädagogik, aber jetzt durch die Digitalisierung natürlich auch vielleicht nochmal im Bereich Technik. Aber wir sind ja jetzt eher so in diesem Bereich Bibliothekspädagogik, wollen wir sprechen. Bibliothek als öffentlicher Raum, als Raum der Niedrigschwelligkeit und der Zugänglichkeit für alle. Wie ist da deine Haltung dazu? Würdest du sagen, das ist in Deutschland, das ist so, oder bewegen wir uns darauf zu? Mein Eindruck ist, das Thema wird eigentlich zu wenig behandelt.
Ja, also ich habe im Laufe der letzten Jahre verschiedene Bibliotheken kennengelernt, sei es durch Besuche oder durch eben auch eigene Mitgliedschaft oder auch durch die Arbeit und so weiter. Ich glaube, dass ein Bewusstsein da ist. Ich will jetzt nicht, weiß von einer Bibliothek, die haben sich da auch so Streetworker eingeladen, weil sie da nicht mehr klargekommen sind mit den üblichen Hausregeln, dass man jetzt da irgendjemanden holt. Und dann gibt es wieder eine andere Bibliothek, die liegt hier ganz in der Nähe von Schwarzenbeck. Die hatte zum Beispiel unten den Zugang, dass man Geld reinwerfen muss, um die Toilette zu benutzen. Da fängt es für mich eigentlich schon an. Das ist so der erste Zugang, wo ich sagen würde da, wenn ich da schon so begrüßt werde, dann weiß ich gar nicht, völlig wurscht, ob ich jetzt, oder egal, ob ich jetzt da Obdachloser bin oder was auch immer ich da bin, aber wenn ich da irgendwie, das fand ich da schon, weil ich das so selbst erfahren hatte, dachte ich, jetzt habe ich kein Kleingeld, was soll ich jetzt machen?
Stimmt, stimmt.
So, und wie gesagt, ich denke, dass, um die Frage zu beantworten, dass dass man da mehr machen könnte, weil letztendlich es gibt die International Federation of Library Associations,
Ja, klar.
die sich diesem Thema jetzt schon mehrere Jahre angenommen haben, aber auf regionaler Ebene ist da nicht so wie in den USA dieses Social Responsibility. Die haben auch da verschiedene Gremien gegründet, schon seit 1990. Es ist einfach ein Thema, was nicht vorkommt. Und da geht es nicht nur um Obdachlosigkeit, sondern einfach, ob man Zugänge schaffen
Ja.
muss, für bestimmte gesellschaftliche Schichten.
Magst du mal auf diese
Überhaupt.
gesellschaftlichen Schichten noch mal ein bisschen eingehen, was du da genau meinst oder was du da
Ja.
genau dir herausgearbeitet hast?
Ja, das sind vielleicht Menschen, die jetzt eher bibliotheksfern sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine vorletzte Tätigkeit denke, das war früher ein ehemaliges Schulzentrum, das wurde dann aufgesplittet. Auf der einen Seite war die Mittelschule, an der habe ich gearbeitet, gegenüber war das Gymnasium und dann war noch eine Schulbibliothek zwischendrin. Und ich kannte die aus meiner eigenen Schulzeit noch, diese Bibliothek, und habe eben gemerkt, dass das viel zu spät angesetzt wurde da an dieser Mittelschule, dann zumindest wenn da schon was vorhanden ist, mit denen zu arbeiten. Und weil es wahrscheinlich an der Grundschule, an der ich auch war, keine Bibliothek gab oder keine Zugänge. Also
Aber da sind
das
doch
war denen
eigentlich.
völlig. Es war das sehr schwierig, da an die ranzukommen, an die Jugendlichen, dass man sagt, okay, sie natürlich, wenn das jetzt eine Klassen oder ein Dings ist, obligatorischer Besuch, dann geht man da schon mal hin, aber dass man da vielleicht vielleicht seine Hausaufgaben erledigt oder wenig Motivation, ja.
Und wie, was glaubst du, wie schafft man diese Zugänglichkeit? Also ich möchte ein bisschen so auf diese ja, Willkommenskultur auch hinaus und dieses Offensein für alle, was Bibliotheken ja oft für sich in Anspruch nehmen. Und wie kann man so eine Zugänglichkeit schaffen? Was glaubst du, wie wir uns da aufstellen sollten besser?
Ich denke, es wird ja schon vieles getan, was das angeht, dass man schon im die Förderung ansetzt, oder auch manche schon was da manche für Aktionen haben in Krankenhäusern, dass die schon mit dem Geburt schon irgend so einen Leseausweis bekommen, die
Ja, das
Eltern und
stimmt.
so weiter. Da wird schon viel gemacht, und deswegen würde ich das gar nicht abstreiten, dass dann nichts gemacht wird, und es funktioniert ja in sehr vielen Fällen auch. Aber ich denke, dass das halt, ja, weil die Schule oder andere Bildungseinrichtungen, Kindergarten und so weiter, da gibt es auch natürlich die Medienboxen oder Toni und Anatolin oder wie das heißt, alle und so weiter. Aber ich denke, es ist einfach ja nicht so einfach zu beantworten, dass ich jetzt hier so weiß, wie es richtig gemacht wird. Aber
Nee,
ich
das ist
denke,
sich.
dass man einfach so wie es eben Schulbibliotheken, wenn man sich das ganz genau angucken würde und jetzt vergleichen würde in Deutschland, wie viele Gymnasien haben eine Schulbibliothek, und dann mal vergleichen, wie viele Hauptschulen und wie viele Grundschulen haben eine Schulbibliothek
Ja, okay, ich
und in
verstehe.
welchen Bezirken oder welchen Stadtteilen sind die verankert. Dann bin ich schon, das wäre auch eine interessante Abschlussarbeit oder vielleicht auch höhere wissenschaftliche Arbeit, das mal zu analysieren. Da bin ich mir fast sicher, dass nicht nur sowieso die Gymnasien da überrepräsentiert sind mit ihren Schulbibliotheken, sondern eben auch die unteren, sei es Kindertagesstätten und Ganztagsschulen und so weiter. Und da könnte man schon, da müsste man vielleicht mal ansetzen, sage ich mal.
Ja, stimmt. Das wäre natürlich, glaube ich, auch ein allererster Ansatz, aber das auch vielleicht erstmal zu untersuchen, wie das überhaupt also wirklich ist. Ich möchte jetzt aber doch nochmal auf dieses Thema Armut zu sprechen kommen, bildungsfern und so weiter. Du hast ja relativ viele Artikel oder ja, viel geschrieben dazu. Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit. Ich kenne das ein bisschen aus wissenschaftlichen Bibliotheken, dass Menschen, die wohnungslos sind, sich dort aufhalten. habe aber auch beobachtet, dass es einfach schwierig ist. Also wie gehen öffentliche Bibliotheken damit um? Da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel dazu gefunden. Es gibt so ein paar Konzepte, aber ja, ich glaube, es ist schwierig, auch fürs Personal. Wie geht man damit um? Wie kann man da irgendwie sensibler werden? Wie kann man da einfach ja aufeinander zugehen oder eben eine Niedrigschwelligkeit schaffen? Ist das überhaupt möglich?
Also ich weiß durch eine Bibliothek, mit deren Mitarbeiterin ich in Kontakt war und mit bestimmten Streetworkern, die dort eingeladen wurden, dass da sehr, sehr große Vorbehalte bestehen nach wie vor Seiten des Personals, dass die sich am liebsten, ich weiß jetzt nicht, ich kann sie nicht alle über den Kamm scheren, aber
Nee,
da sind
klar.
einige dabei von dem Personal, die sich das am liebsten wünschen würden, dass da härter durchgegriffen wird. Das heißt, keine Zugänge zu schaffen, niedrigschwellig, oder dass man da irgendwie und auch Ängste wahrscheinlich auch sehr viel, Vorurteile letztendlich. Ja, also ich denke, da müsste man ansetzen, so ähnlich wie das die in Wien gemacht haben, mit denen ich da durch einen Zeitungsartikel schon vor 3 oder 4 Jahren in Kontakt war. Wie nennt sich das, nicht Stadtbücherei Wien, die heißen
Ich weiß gar nicht, wie
Bücher,
sie heißen, aber gut.
Bücher, ja, Bücherei in Wien, so, sagen wir so, genau. Die haben sich auch Streetworker, das waren so, glaube ich, die ersten eingeladen, die wirklich auch mit der Klientel arbeiten und haben da so eine Art Schulung angeboten. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, Randgruppe oder was jetzt auch jemand hier in Deutschland anbietet, wo es eben um Sicherheit oder Gefahrensituation angeht, dass man nur auf sowas fokussiert. Es kommt sicherlich dabei auch vor bei diesen Fortbildungen, aber eben auch so ein bisschen die Problemlage. Wie sieht denn die Landschaft aus der Wohnungslosenhilfe in Hamburg oder in irgendeiner anderen Stadt? Darauf mal zu fokussieren, weil viele, also ich, bevor ich mich jetzt mit diesem Thema beruflich und so weiter befasst habe, war ich mir vieles auch nur an der Oberfläche bekannt. Und letztendlich wäre das ein erster Schritt. Und ich denke, wenn man in einer Bibliothek arbeitet, egal ob ganztags, halbtags und in welcher Position auch immer, da sollte man jetzt nicht nur über die Leute Bescheid wissen, für die man das Programm Leseförderung oder den Bestandsaufbau hauptsächlich konzipiert, sondern man sollte wissen, wer ist denn da, wo kommt der her oder was macht der und oder die oder was sind das für Menschen? Das ist das Gleiche, das Thema mit Transpersonen und Transsexualität
Auf jeden
und so
Fall, ja,
viele
stimmt.
Sachen, wo ich jetzt auch erst die letzten Jahre mich damit zum ersten Mal
Ja,
befasst habe.
klar, das kommt jetzt gerade so, das Thema, das stimmt. Das da sehe ich genauso eher. Ist es denn sozusagen, ist das auch ein Auftrag für öffentliche Bibliotheken, ein sozialer Auftrag? Siehst du das so?
Ja, also ich denke, dass es wird ja auch, wenn man jetzt da so, was war denn das von der, nicht von der GEW, da ging es um bestimmte, es ist ein helfender Beruf in dem Sinne, ähnlich wie Sozialarbeiter, so würde ich
Ja,
das schon verorten.
das
Und wenn man
stimmt.
die, was mir auch schon jemand gesagt hat, da gibt es auch ganz viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die unter Burnout-Syndrom leiden, es sind verschiedene Kennzeichen, die darauf hindeuten, dass das auch so in diese helfende Schiene alles geht, wenn man sich das so genau überlegt. Und ich denke, dass diese Arbeit, die man jetzt da verrichtet, richtet sich ja nicht nur, auch obwohl ich mir da jetzt im Vorfeld was durchgelesen hatte, wo es darum geht, ist es eine kommerzielle Einrichtung, die Bibliothek, ist es ein sozialer, es kann nicht, es ist weder das eine, es ist weder nur kommerziell, das ist es auf keinen Fall, aber es ist auch nicht nur soziale Einrichtung.
Ja,
Aber
klar.
dennoch, ist ja der Auftrag da, dass man sich dann nicht nur um die kümmert, die, die eh schon kommen, sage ich jetzt mal.
Ja, ja, nee, klar. Das, aber es muss eben, ja gut, aber es muss eben auch ein Ort für alle bleiben oder ja, vielleicht auch erstmal werden. Ne? Also klar, der Fokus liegt natürlich oft auf denen, die sowieso schon kommen, das stimmt. Hast du mal so ein bisschen, also so im, im europäischen Ausland oder vielleicht auch Vereinigte Staaten, gibt es da Best-Practice-Beispiele oder gibt es da, ja, gibt es da Beispiele, wo du sagst, das könnte man relativ schnell umsetzen auch vielleicht in öffentlichen Bibliotheken hier in Deutschland oder relativ einfach umsetzen, ohne jetzt, ich sag mal jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, eine pädagogische Ausbildung dazu zu machen oder so.
Ja, ja, also was, was jetzt zum Beispiel auch in dem einen Artikel genannt wurde, da, das hat mir, da hat mich die eine Dame von der EFLA-Sektion, die hier in Deutschland für die Deutsche Bibliothek für Menschenrechte arbeitet, auch draufgebracht, dass es zum Beispiel in der kroatischen Hauptstadt, in Zagreb, wie soll ich sagen, gewisse Maßnahmen oder Maßnahmen klingt auch wieder zu Programme, ist jetzt auch zu hoch gegriffen, aber dass man einen niedrigschwelligen Zugang gelegt hat für Obdachlose, Wohnungslose, es lässt sich ja nicht immer sofort erkennen, wer was ist, aber diese Klientel da zu integrieren in die Bibliothek, und da sind wir eigentlich schon von Integration zu eher Inklusion, das wollen ja eigentlich die Bibliotheken aus meiner Sicht.
Aber was machen die? Was machen die da?
Ich muss jetzt sagen, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr ganz so im Detail, obwohl ich mir das mehrmals durchgelesen habe und auch darüber was geschrieben habe. Aber es wird da etwas angeboten, was relativ einfach umzusetzen war. Das kann man vielleicht nachträglich noch einen Link einfügen. Da
ja, das wäre gut.
YouTube, YouTube-Video dazu.
Ja.
Dann gibt es eben auch verschiedene Aktionen, die da durchgeführt wurden in Großbritannien, dass man zum Beispiel, wenn jemand keinen festen Wohnsitz hat und er möchte sich gern was ausleihen, dass man da eine Aktion durchgeführt hat für diejenigen, dass man gesagt hat, okay, wenn der morgen wieder kommt, dann stellen wir das Buch da in das Regal und dann kann er das morgen oder kann sie das morgen wieder abholen, und dann ist das auch eine Art von Ausleihe, die eben erstens kostenlos, zweitens eben so, dass keine Beeinträchtigung stattfindet des Buches und so weiter, und ja, da gibt es verschiedene Sachen, wie man jetzt auch die also es gibt Bibliotheken, das war, mit denen war ich in Kontakt aus der Schweiz, in Zürich, die haben zum Beispiel so eine Art Schuldenberatung geboten. Und da kam auch ein Sozialarbeiter, vielleicht einmal in der Woche zu einer bestimmten Uhrzeit. Und das wurde, da wurde jemand extern, der wurde nicht eingekauft, der gehört genau zur Stadt wahrscheinlich dazu oder zum Verein.
Ja,
und
klar.
Ich denke, man könnte da auf so einem Ansatz weitere Dinge, gerade jetzt in Großstadtbibliotheken, auch anbieten, auch wenn das nur stundenweise Beratung ist oder ähnliches, was jetzt eben auch teilweise schon gemacht wird. Ja.
Und für dich persönlich, wie nimmst du das denn wahr? Oder wie hast du überhaupt, als du Bibliotheken, öffentliche Bibliotheken kennengelernt hast, ich nehme mal an, vielleicht war das in deiner Jugend oder Kindheit, ich weiß es nicht. Aber wie hast du das wahrgenommen für dich selber, ganz persönlich? War das für dich wirklich ein offener Ort? War das ein Ort, wo du dich wohlgefühlt hast?
Ich habe mich da, naja, also es ist ja da ein ehemaliges Schloss gewesen, sage ich mal, die, was jetzt als Bibliothek genutzt wird, das war so die Stadtbibliothek. Es war einfach auch schwierig, da hinzukommen, ohne Eltern, sage ich mal. Das war jetzt nicht, ich konnte ja nicht von einem Stadtteil in die Innenstadt alleine dahin fahren. Ich habe mich jetzt da auch nicht so wohl gefühlt, muss ich sagen.
Ah, okay.
Ehrlich gesagt. Klar, man hat sich die Bücher ausgeliehen, aber es war jetzt für mich nicht so ein Ort, wo ich mich zum damaligen Zeitpunkt
Ja.
gerne länger aufgehalten habe. Und klar, wenn da niemand von der Familie mitgekommen ist, dann hat man jetzt nicht den ganzen Nachmittag Zeit gehabt, da zu verbringen. Das war einfach nicht so.
Klar.
Und auch mal Besuch von jemand gehabt, die sich dann diese Bibliothek auch angeguckt hat, ganz, also ohne zum ersten Mal, und die hat das auch so wahrgenommen.
Ah
Erstmal
ja, interessant.
die Treppen, es war alles so, ja, also nicht besonders niedrigschwellig, hat sie es auch empfunden.
In deiner Vorstellung, wie stellst du dir, was Niedrigschwelligkeit angeht und auch sozusagen den Zugang für alle, wie stellst du dir da öffentliche Bibliotheken vor, für dich ganz persönlich, wenn du es umsetzen könntest, einfach so, wie sähe das aus?
Ja, also ich denke, dass auf alle Fälle die Infrastruktur, klar, es gibt natürlich Bibliotheksbusse und ähnliches, aber ich denke, man könnte durchaus gerade in Stadtteilen, so wie das jetzt auch in Frankreich, nach bestimmten Ereignissen, die in Richtung Ausschreitungen gehen und ganz brutalen Bränden und sonstigen Sachen. Genau in diesen Stadtteilen hat man niedrigschwellige Zugänge gelegt, indem man erstmal da so Vorstadtbibliotheken geschafft hat, dass die teilweise auch architektonische Prestigebauten im besten Falle waren, sage ich mal. Muss es jetzt nicht gleich so in diese Richtung, weil es ja auch eine Kostenfrage ist, aber letztendlich gibt es denn da die Möglichkeit in bestimmten Gegenden, wo jetzt vielleicht die Menschen nicht freiwillig hingehen, so wie man es in Berlin auch gemacht hat. Da gab es ja viele Bibliotheken, die sind nur noch ehrenamtlich geführt worden und als Vereine. Das hat man jetzt wieder übernommen, die Stadt. Das ist schon mal der richtige Ansatz, dass man das nicht ganz hat so aufgegeben, gerade in den Stadtteilen, in denen ja das sehr, wie soll ich sagen, die Bevölkerung da den Zugang benötigt und dass man eben so, wie das vielleicht auch jetzt, ich glaube, Berlin hat es jetzt auch übernommen, aber eigentlich denke ich, kommt es auch aus Frankreich und aus den USA, dass man so eine Art, dass man rausgegangen ist an dort, wo die Leute sind,
Ja,
sei
okay,
es mit
verstehe.
einem Lastenfahrrad und mit
Ja, okay.
Büchern und so weiter,
Ja.
dass das vielleicht mehr zu forcieren, und da kann man sich alles Mögliche
Ja,
vorstellen.
stimmt. Das ist,
Ja.
ja, das ist auch genau aus den USA ja viel auch, dieses nach draußen gehen, nach außen gehen und einfach was machen mit den Leuten oder eben auch, ja, mit Kindern, wie auch immer, ja, stimmt. Das habe ich auch viel drüber gelesen. Was glaubst du? Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen.
So, ja.
Bibliotheken in 10, 15 Jahren, einmal der Blick in die Glaskugel, wohin entwickeln die sich? Was glaubst du?
Also
Werden
wie
das
es jetzt scheint,
Orte werden, sozusagen, Treffpunkte?
sie sind es ja eigentlich schon in vielen Kommunen geworden, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann jetzt nicht kenne mich jetzt im ländlichen Raum nicht so gut aus, aber ich denke, dass sich das noch verstärken könnte, weil es eben jetzt nicht nur durch die Pandemie, aber auch man hat ja jetzt auch wahrscheinlich gesehen, dass nicht immer nur über die sozialen Medien, über die sonstigen Zoom und sonstigen Kanäle, das wird sich nicht auf Dauer so als ob die digitale Leseförderung so gut funktioniert wie die analoge und viele andere Dinge. Ich denke, es wird durchaus vielleicht sogar ein, will ich nicht sagen Revival, aber das klingt jetzt sehr hochgegriffen, aber so eine Art, ja, dass sich die Leute wieder nach dem sehnen könnten, nach der Begegnung, die ja jetzt sehr weggefallen ist bei
Ja, ich
eigentlich
glaube,
fast
das merken wir
allen
ja jetzt in der
Einrichtungen,
Pandemie,
wenn man
oder?
sich's.
Ja.
Genau, bitte?
Ich denke, das merken wir jetzt auch sehr stark in der Pandemie,
Ja.
dass
Ja.
diese Sehnsucht nach Begegnung, nach realer Begegnung ja so wahnsinnig groß ist. Ja, also mein Wunsch ist das natürlich, dass das, wie du sagst, vielleicht auch nochmal so eine Art Revival erlebt. Aber braucht es dafür den politischen Willen, die politische Unterstützung?
Man kann das eine oder andere, was jetzt auch die niedrigschwelligen Zugänge angeht, durchaus ein bisschen pushen, indem man, das wurde ja, glaube ich, sogar das ist ja, glaube ich, in Großbritannien sogar die Pflicht zu gucken, die müssen sich da viel mehr rechtfertigen, welche Bevölkerungsgruppen sie erreicht haben und so weiter. Und wenn man bestimmte Kooperationen eingeht mit der Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit oder Jugendtreffs und verschiedene andere Dinge, die man vielleicht, weil man da vielleicht noch zu wenig getan hat, könnte man schon. Das muss jetzt nicht immer gleich von ganz Bibliotheksgesetz betrachtet kommen, aber eben auf kommunaler Ebene. Ich will da jetzt keinen Druck ausüben, aber dass
Ja,
man so
klar.
sagt, okay, welche Bevölkerung haben wir denn überhaupt jetzt erreicht? Und könnte man so, das ist ja in der Kulturbranche, nennt sich das Audience Development,
Audience Development,
Management oder
ja.
sowas, dass man da auch mehr dran arbeitet, so wie das Theater oder Museen vielleicht auch schon machen.
Ja, es ist ein schöner Ansatz, aber mal gucken. Also was Audience Development angeht in der Kommunalpolitik oder auch in der Kommune an sich, hängt ja auch immer sehr davon ab, was kann die Bibliothek überhaupt leisten, wie sie ist sie personell besetzt. Das ist ja auch nochmal irgendwie ein schwieriges Thema. Genau. Ja, spannend. Echt, man könnte noch stundenlang weitersprechen, glaube ich. Vielleicht tun wir das ja auch noch mal, wenn es vielleicht noch mal um das Thema geht, dann würde ich dich vielleicht noch mal anfragen. Das wäre spannend. Ja, für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dich zu dem Thema zu äußern. Und wenn du magst, schick mir gerne noch den Link. Dann würde ich das mit veröffentlichen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und ja, viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit.
Dankeschön,
Danke
danke,
auch. Ja.
danke. Tschüss.
Tschüss. Das war mein Gespräch mit Wolfgang Kaiser. Vielleicht habt ihr gesehen, aus wie vielen verschiedenen Perspektiven man dieses Thema betrachten kann. Und wie engagiert Wolfgang auch ist, wenn es um das Thema Armut geht, um ja, Menschen, die aus sozialen Unterschichten kommen, vielleicht auf der Straße leben und was man tun kann, um ihnen zu helfen. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor. Viel Spaß!
Heute bei Das Ding, der Leihverkehr. Da wir vor Ort nicht alle erschienenen Bücher, Filme und CDs anschaffen können, bieten wir den Service des Leihverkehrs an. Dieser bietet die Möglichkeit, gegen eine geringe Gebühr Medien aus Bibliotheken in ganz Deutschland zu beziehen. Beispielsweise können Fachbücher aus wissenschaftlichen Bibliotheken bestellt werden. Der Leihverkehr ermöglicht unseren Leserinnen und Lesern den Zugang zu einer Vielzahl von weiteren Medien, vom Liebesroman bis zur Dissertation.
Heute gibt es mal keinen zweiten Interviewpartner. Ich möchte euch ein Buch empfehlen und vorstellen, das sich mit dem Thema Armut beschäftigt. Und zwar natürlich auf politischer Ebene. Und zwar ist das Buch von Anna Meyer, Die Elenden. Anna Meyer ist als Kind sogenannter Langzeitarbeitsloser aufgewachsen und ist später, hat studiert, ist Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit und hat das alles über ein Stipendium geschafft und sagt über sich selbst, dass ihre Kindheit überhaupt keine schlimme Kindheit war. Und auch nicht so Aussagen wie, oh, da hast du dich aber hochgekämpft, machen sie eigentlich ziemlich wütend, weil das gar nicht eigentlich ihrer Lebensrealität entspricht, auch wenn sie mit sogenannten Hartz-IV-Eltern aufgewachsen ist. Anna Meyer behauptet, dass das Wort arbeitslos Menschen allein dadurch definiert, was sie nicht haben. Und damit schließt man sie sozusagen von etwas aus, was sich als sinnvoll oder was als sinnvoll zu betrachten ist. Arbeitslose haben aber durchaus eine Funktion in der Gesellschaft. Und Anna Meyers These ist, dass das auch politisch so gewollt ist. Weil indem wir uns von den Arbeitslosen abgrenzen, gibt es uns sozusagen das Gefühl, dass wir das Richtige tun. Wir versichern uns unserer selbst und unserer Arbeit, das Richtige zu tun, nämlich dadurch, dass wir arbeiten und eben nicht diesem Leid oder auch dieser Gruppe von Arbeitslosen angehören. Also die muss es sozusagen geben, damit wir uns gut fühlen und das Gefühl haben, das Richtige zu tun. Und deshalb ist Arbeiten was Gutes, was Tolles, und das muss eben ein rechtschaffener Mensch tun. Und das ist so sozusagen diese These, die sie vertritt. Und das finde ich eigentlich mal einen sehr interessanten Blick auf unsere Gesellschaft und auch auf unser politisches System. Was sie eigentlich sozusagen in ihrem Buch zeigen möchte, ist, dass wenn eine Gesellschaft sich sozusagen permanent über Arbeit identifiziert, schließt sie auch konsequent etwas aus. Nämlich die Frage nach dem, was machst du eigentlich so? Wäre es doch eigentlich schöner, wenn man einfach mal antworten würde oder wenn jemand mal sagen würde, ich habe einen Hund oder keine Ahnung, ich male gerne oder sonst irgendwas. Das ist sozusagen das, was sie eigentlich gern mal überraschenderweise hören würde auf so eine Frage. Die Elenden ist ein ziemlich wütendes Buch, wütend auf diese ewige Erzählung des Sozialschmarotzers, wütend auf linksliberales Schulterklopfen und eine Gesellschaft, die sich solidarisch zeigt oder sich zumindest vorgibt, das zu sein, und gleichzeitig aber Arbeitslose verspottet. Ja, ich fand das Buch sehr interessant, auch nochmal, also hat mir auch nochmal so eine ganz andere Sichtweise auf diese Thematik gegeben, und ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen, weil Anna Meyer eben nicht sozusagen durch diese wissenschaftliche, soziologische Lupe auf das blickt, auf das Thema blickt, sondern eben tatsächlich, ja, dass ja auch ihre eigene Herkunft ist, auf die sie sehr stolz ist. Das fand ich wirklich ein tolles Buch, das empfehle ich euch. Und das findet ihr natürlich auch demnächst bei uns im Regal. Ja, ich denke, wir können aus diesem Buch ziemlich viel mitnehmen, indem wir einfach nochmal unseren Blick schärfen auch auf dieses Thema. Also auch gerade wir, die in Bibliotheken arbeiten, sowohl in wissenschaftlichen als auch in öffentlichen. Weil, wie gesagt, diese Zugänglichkeit für jeden da zu sein, das möchte ich hier vielleicht auch mal ein bisschen provokativ in Frage stellen. Ist das wirklich so? Wie reagieren wir eigentlich, wenn ein Wohnungsloser in eine Bibliothek kommt? Seien wir doch mal ehrlich, ein bisschen komisch gucken wir schon oder wundern uns vielleicht sogar auch. Und ja, das ist eigentlich ziemlich, ja, stigmatisierend, möchte ich sagen. Deshalb, für unsere Arbeit ist das, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dieses Thema Armut und wie gehen wir mit Armut um in öffentlichen Bibliotheken nochmal kritisch zu beleuchten, einfach total wichtig. Und ja, vielleicht schreibt ihr mir auch mal, wie ihr in euren Bibliotheken damit umgeht und wie ihr das seht.
Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt, wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.